Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Pfalzberg. Ich bin Dorothea Sauer und heute ist Dr. Raphael Wurm bei mir zu Gast. Er ist Neurologe und forscht und arbeitet am AKH in Wien. Herzlich willkommen, Raphael.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein.
Du hast dich spezialisiert auf Demenzerkrankungen. Was hat dich denn dazu bewogen, dich gerade mit diesem Fachgebiet auseinanderzusetzen?
Als ich vor 7 Jahren angefangen habe, auf der Neurologie oder als Neurologe zu arbeiten, war das anders als jetzt sogar noch ein bisschen ein unbeliebtes Thema, würde ich sagen. Das ist eine Erkrankung, die in der Meinung von vielen, auch vielen Ärzten und Ärztinnen, schwer zu behandeln gewesen ist, die ohnehin sehr viele Menschen im hohen Alter betrifft und die irgendwie eine notwendige oder nicht vermeidbare Konsequenz des Alterns wäre. Und solche Erkrankungen haben mich immer schon interessiert, weil ich glaube, dass man einerseits gerade über Gedächtniserkrankungen sehr, sehr viel lernen kann, sehr viel herausfinden kann. Andererseits bei Krankheiten, die ganz viele Menschen betreffen, oft auch mit wenig Veränderung sehr viel Positives bewirken kann. Und über ein bisschen auch einen Zufall, mein ehemaliger Chef hat meine jetzige Chefin gekannt, bin ich dann am Ende in der Demenzbehandlung, Demenzforschung und Demenzklinik gelandet.
Wenn wir uns die Bevölkerungsentwicklung, die Alterspyramide anschauen, dann wird das ja in Zukunft uns noch viel stärker betreffen als Gesellschaft, als es das jetzt tut. Wie schaut es denn aus, wenn man so auf Zahlen schaut und die Betroffenheit von Demenz betrachtet in der Bevölkerung?
Ganz grundsätzlich glauben wir, dass die Anzahl an Menschen, die mit Demenz leben, sich bis ungefähr 2050 verdoppeln wird, vor allem in Österreich. Auf der ganzen Welt wahrscheinlich sogar verdreifachen. Und unabhängig davon, wie viele Menschen jetzt schon betroffen sind, wird das eben, wie du gesagt hast, ein viel größeres Problem noch werden. Es ist für uns nicht ganz leicht herauszufinden, wie viele Menschen tatsächlich in Österreich mit einer Demenzerkrankung leben. Vor allem deshalb, weil das etwas ist, das nicht so häufig im Krankenhaus diagnostiziert wird und auch nicht immer behandelt wird. Und das sind die zwei Möglichkeiten, wo wir versuchen können herauszufinden, wie viele Betroffene es wirklich gibt. Wir haben das trotzdem gemacht, wir haben uns das in einer Arbeit angeschaut und wir schätzen, dass es im Moment zwischen 150 und 200.000 Menschen in Österreich gibt, die mit einer Demenzerkrankung leben. Und eben diese Zahl wird sich definitiv verdoppeln in den nächsten 20, 25 Jahren.
Demenz ist ja ein Begriff, der Eingang gefunden hat in unsere Alltagssprache. Und ich würde mit dir gern klären, was ist denn überhaupt eine Demenz? Wie viele unterschiedliche Formen gibt es da? Also wir kennen alle den Begriff Alzheimer, aber das ist ja nur eine Form der Demenz.
Ja, genau, ganz richtig. Demenz meint ein, wir sagen in der Medizin Syndrom, das heißt eine Kombination, eine Zusammenstellung von verschiedenen Symptomen, von verschiedenen in dem Fall Problemen. Und das sind hier Probleme, die die Funktionen von unserem Gehirn betreffen, wo es jetzt nicht darum geht, irgendwie den Körper zu bewegen oder was zu sehen, sondern das, was wir mit Gedächtnis oder Aufmerksamkeit meinen. Und wenn diese Probleme so gravierend sind, so stark sind, dass sie den Alltag, vor allem die einfachen Alltagsaktivitäten, das Essen herrichten, die Medikamente einnehmen, sich ankleiden oder sich pflegen, duschen, wenn das beeinträchtigt ist, erst dann sprechen wir eigentlich von einer Demenz oder von einer Demenzerkrankung. Das ist eine ganz praktische, aber eher alte Einteilung, wo vor allem die Diagnose gestellt worden ist, aufgrund von Tests, also man hat das Gedächtnis getestet und dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt eine Demenz oder noch keine Demenz. Jetzt, wo wir in den letzten, ich würde sagen, 10, 20 Jahren sehr viel mehr darüber gelernt haben, wie die Erkrankung eigentlich entsteht, wissen wir, dass das eigentlich ein Prozess ist, der viel länger schon vorher beginnt, wo es leichte Symptome gibt. Manche Leute haben ihr Leben lang nur leichte Symptome, andere entwickeln von den leichten Symptomen schwerere Symptome. Und dann irgendwann ist diese Definition der Demenz erfüllt. Aber grundsätzlich ist das eben eine Erkrankung, die Gedächtnis- oder Gehirnfunktionen betrifft, die den Alltag beeinträchtigen. Und das sagt noch gar nichts über die Ursache. Wenn wir über Demenz sprechen, gerade als NeurologInnen, dann meinen wir meistens Erkrankungen, die direkt vom Gehirn kommen. Das heißt, nicht zum Beispiel die Folge von einem großen Unfall oder von einem schweren Schädelhirntrauma, sondern Erkrankungen, die im Gehirn passieren. Und dann ist die Alzheimer-Erkrankung, die du gesagt hast, die allerhäufigste Form oder Ursache eigentlich. Es gibt aber auch andere. Es gibt Durchblutungsstörungen, die eine Demenz auslösen können. Dann sagen wir vaskuläre Demenz dazu. Es gibt aber auch noch andere seltene Demenzerkrankungen, wie zum Beispiel die Demenz mit Lewy-Körperchen. Das sind so kleine Eiweißstoffe, die so ähnlich sind wie die bei der Parkinson-Erkrankung und die heißen halt nach dem Menschen, der die damals gefunden hat als erster unter dem Mikroskop. Im Endeffekt gibt es 5, 6, 7 verschiedene Ursachen, aber die allerhäufigste und die wichtigste ist sicher die Alzheimer-Erkrankung.
Was unterscheidet denn eine Demenz von diesen ganzen, unter Anführungszeichen, normalen Erscheinungen, die mit dem Älterwerden einhergehen?
Das ist eine extrem gute und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Grundsätzlich, so wie alles andere im Alter ein bisschen weniger schnell und ein bisschen weniger hoch und vielleicht ein bisschen weniger gut funktioniert, nimmt auch die Geschwindigkeit von unserem Gedächtnis ab. Wir sind nicht mehr so flexibel, wir können nicht mehr so viele Sachen gleichzeitig im Arbeitsspeicher sozusagen behalten. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis, wir haben ein bisschen Probleme mit der Konzentration. Probleme ist vielleicht sogar das falsche Wort, es geht nicht mehr so wie früher. Und jetzt herauszufinden, was ist eben das, was wir als normales Alter bezeichnen würden und was ist vielleicht eine beginnende Erkrankung, ist gar nicht so leicht. Was man macht, ist, man testet sehr, sehr viele Menschen mit dem gleichen Test, um eine Art Mittelwert herauszufinden für Menschen mit 40, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80, mit 90. Und wenn dann jemand kommt und wir einen Test machen müssen, dann versuchen wir, die Ergebnisse von dieser Person mit den Mittelwerten aus einer großen anderen Gruppe zu vergleichen, damit man sich eben nicht mit einem 40-Jährigen oder mit einer 100-Jährigen vergleicht. Das ist aber noch immer nicht die ganze sozusagen Geschichte, weil es gibt viele andere Faktoren, die auch einen Einfluss darauf haben können. Frauen testen zum Beispiel besser auf diese Tests als Männer, weil sie ihr Leben lang mehr Sprache verwenden. Wenn ich mehr Ausbildung gehabt habe als Kind, als Jugendlicher, länger studiert habe zum Beispiel, teste ich in der Regel besser, weil das Tests sind, die typischerweise eben durch das lebenslange Training auch ein bisschen besser funktionieren. Das heißt, das, was vielleicht für die Universitätsprofessorin für sie ein großer Abbau ist, ist für den Kunsttischler noch überhaupt kein Problem. Und da sind wir nicht so richtig gut darin, das bisher zu vergleichen. Das heißt, wenn man es ganz genau wissen will in vielen Fällen, und das können wir Gott sei Dank immer besser, dann müssen wir uns dem Gehirn noch ein bisschen genauer nähern und nicht nur über Tests, die man mit einer anderen Person machen kann.
Ich habe nachgelesen, dass man auch Tests hat, wo man das Blut testet über Biomarker, dass wir dort auch etwas nachweisen können. Wie weit ist denn diese Diagnostik fortgeschritten? Wo stehen wir denn da in der Wissenschaft im Moment?
Da würde ich sagen, gibt es zwei Teile. Das eine ist, das, was wir schon machen können, sind gute Bilder vom Gehirn, MRT, also Magnetresonanz. Wir können manche Prozesse, Stoffwechselprozesse, wir können uns quasi anschauen, funktioniert das Gehirn auf beiden Seiten gleich gut? Da macht man eine bestimmte Untersuchung, die heißt PET. Da spritzt man einen Zuckerstoff, der markiert ist, und dann nimmt das Gehirn diesen Zuckerstoff auf und dann können wir uns anschauen, wird der auf beiden Gehirnhälften gleichmäßig sozusagen aufgenommen. Das ist ein guter Hinweis, weil viele Gedächtniserkrankungen meistens in Regionen beginnen und die anderen Regionen funktionieren völlig einwandfrei und dann sehen wir dieses Muster. Wir können auch die Alzheimer-Ablagerungen direkt mit so einer Untersuchung nachweisen. Und was wir auch schon lange machen können, was nur von der Untersuchung her ein bisschen aufwendig ist, ist, wir können das sogenannte Nervenwasser, also den Liquor, das ist das, was rund um das Gehirn herumspült, untersuchen durch einen Kreuzstich. An und für sich eine unkomplizierte diagnostische, also unkomplizierte Untersuchung, aber mit Schmerzen und mit einem kleinen Eingriff verbunden. Deshalb wird das wenig gemacht. Was noch nicht ganz da ist, in der Wissenschaft voll angekommen, aber jetzt nicht im Krankenhaus verfügbar oder leider auch noch immer nicht eben bei den Neurologinnen oder bei den Hausärztinnen, sind Tests aus dem Blut. Da glaube ich, dass wir 1 bis 2 Jahre davon entfernt sind, dass man zu seiner Neurologin gehen kann und die kann dann einen Wert im Blut abnehmen, der uns zumindest am Anfang eine gute Idee darüber geben wird, ist das jemand vielleicht mit einer Alzheimer-Erkrankung oder ist das jemand, die ganz sicher keine Alzheimer-Erkrankung hat?
Was passiert im Gehirn, wenn Menschen an Demenz erkranken?
Das kommt ein bisschen darauf an, welche Ursache das hat. Ich glaube, am besten wissen wir das bei der Alzheimer-Erkrankung. Da kommt es nämlich dazu, dass ein Eiweiß, also ein Protein, das an und für sich eine sinnvolle Funktion im Gehirn erfüllt, man weiß nur leider nicht genau welche, aber jedenfalls brauchen wir das. Dieses Eiweiß fängt aus bisher ungeklärten Ursachen an, sich falsch zusammenzufalten. Eiweiße werden ständig gebildet im Körper, die werden in gewissen Zellfabriken gebaut sozusagen und dann kommen sie da raus und dann haben sie eine Funktion. Und dieses eine Eiweiß für die Alzheimer-Erkrankung, das fängt an, sich klebrig zu verhalten. Und dann klebt sich das mit anderen ähnlichen Eiweißen zusammen und formt sogenannte Plaques. Das sind eigentlich auf gut Deutsch Gatschbatzen sozusagen.
Ablagerungen.
Ablagerungen, genau, die da im Gehirn liegen. Die liegen zwischen den Nervenzellen und die stören vor allem die Kommunikation von diesen Nervenzellen. Gleichzeitig sind diese Ablagerungen aber auch giftig für die Nervenzellen dort in der Umgebung. Und das führt dann einerseits dazu, dass am Anfang vor allem diese typischen Symptome von der Kurzzeitgedächtnisproblematik da sind, weil eben, damit ich mir etwas merken kann, muss das von einem Bereich im Gehirn in den anderen Bereich transportiert werden. Die Nervenzellen müssen das weitergeben, diese Information. Und das funktioniert nicht so gut. Und auf der anderen Seite ist es eben auch giftig für die Zellen, sodass über die Zeit, und da reden wir von 10, 20, 30 Jahren meistens, die Nervenzellen auch beginnen abzusterben. Und das macht dann, weil sich das letzten Endes weiter ausbreitet im Gehirn, dann weitere Symptome und so, dass das Gehirn am Ende von Menschen mit einer Alzheimer-Erkrankung wirklich in vielen Bereichen schon deutlichen Verlust von Nervenzellen hat.
Und das wirkt sich ja dann nicht nur auf das Gedächtnis aus?
Das wirkt sich am Ende der Erkrankung auf ganz viele Bereiche aus, vor allem, also zunächst einmal Gedächtnis, dann aber auch viel Konzentration oder Orientierung. Damit meinen wir, wie man sich auskennt, an Orten, die man schon kennt oder auch an neuen Orten, also sich zurechtfinden. Es kommt dann schon auch zu Problemen mit der Motorik, weil dann Bereiche betroffen sein können, wo eben gesteuert wird, wie Bewegungen passieren. Diese Eiweißablagerungen finden wir fast ausschließlich im Gehirn. Es gibt die Vermutung, dass es vielleicht auch in anderen Organen dann ein Problem sein kann, aber die allermeisten Menschen mit Alzheimer-Erkrankung haben wegen der Alzheimer-Erkrankung keine Probleme im Herz oder in der Lunge oder in der Leber. Die funktionieren eigentlich, wenn man keine anderen Erkrankungen hat, einwandfrei.
Was ist denn der Stand der Wissenschaft, wenn es um die Frage geht, warum bekommen Menschen Demenz?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Bei vielen chronischen Erkrankungen im Alter sind wir uns ziemlich sicher, dass es eine Kombination ist aus einem genetischen Risiko, also irgendwas, das ich geerbt habe, und man sagt Umwelteinflüssen. Umwelteinflüsse sind aber auch meine eigenen Entscheidungen im Leben oder die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Wir glauben, dass ca. 50% vom persönlichen Risiko über diese Umwelteinflüsse passiert. Und das ist das, wo wir, glaube ich, am allermeisten ansetzen müssen, weil da wissen wir, dass wir Erkrankungen verhindern können. Und das sind im Wesentlichen die Sachen, die wir schon kennen aus vielen anderen chronischen Erkrankungen. Das heißt, ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, vor allem den hohen Blutdruck und die hohen Blutfette im mittleren Alter, so mit 50, 60 vermeiden, Diabetes vermeiden. Da gibt es aber auch Sachen, die sind ein bisschen spezieller für die Gedächtniserkrankungen, für die Demenzerkrankungen, nämlich Sehstörungen korrigieren. Also gerade wenn man eine Brille braucht oder wenn die Sehkraft vielleicht nachher noch ein bisschen nachlässt, das ausreichend korrigieren. Probleme mit dem Hören korrigieren. Und noch was, das glaube ich noch nicht so ganz häufig damit in Verbindung gebracht wird, ist ausreichend und gut schlafen. Im Schlaf passiert sehr viel Gutes für unser Gedächtnis. Wir verpacken Erinnerungen dichter und wir speichern die besser ab. Also gerade wenn man zum Beispiel neue Sachen lernt, ist Schlaf ganz, ganz wichtig. Aber im Schlaf passiert auch so eine Art Reinigung im Gehirn. Da wird Müll abtransportiert. Zum Beispiel wie diese Eiweißklumpen, die da herumliegen und das Gehirn verstopfen. Und wenn der Schlaf nicht gut ist, dann kann das ein Risiko sein, später im Leben auch an Gedächtniserkrankungen zu leiden.
Ausreichend Schlaf bedeutet in Stunden?
Individuell unterschiedlich. Alles zwischen, ich würde sagen, 5,5 und 9 Stunden kann in Ordnung sein. Es gibt keine eine richtige Zeit. Es ist sicher, dass es unter 5 Stunden dann anfängt, für die allermeisten Menschen zu wenig zu sein. Und auf der anderen Seite, wenn ich jeden Tag 10 Stunden oder mehr brauche, ist das meistens ein Warnsignal, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass ich eine Erkrankung habe, die ich noch nicht erkannt habe zum Beispiel, oder dass ich sonst irgendwie viel zu viel Energie unter Tag verbrauche. ob das jetzt 6 sind oder 8,5 Stunden, unterschiedlich, ändert sich auch im Verlauf des Lebens. Wichtig ist vor allem, dass man sich untertags leistungsfähig fühlt oder fit fühlt einfach, ja, sowohl im Kopf als auch körperlich. Und wenn das mit dem Schlaf so funktioniert, dann ist es die richtige Menge an Schlaf gewesen.
Wir sprechen ja auch von der präsenilen oder der senilen Bettflucht. Das Schlafverhalten im Alter verändert sich auch bei ganz vielen Menschen wahrscheinlich. Wenn ich das an mir merken würde zum Beispiel, dass ich nicht mehr gut schlafen kann, welche Empfehlungen gibst du dann da?
Das ist völlig recht, das Schlafbedürfnis verändert sich auch. Viele Menschen brauchen, wenn sie älter werden, ein bisschen weniger Schlaf oder dann auch wieder mehr Schlaf. Am meisten Schlaf brauchen Babys oder Neugeborene. Da muss das Gehirn noch ganz viel zusammengebaut werden. Das ist etwas, das am besten im Schlaf funktioniert. Und dann nimmt unser Schlafbedürfnis kontinuierlich ein bisschen ab über das Alter. Wenn ich merke, der Schlaf, den ich habe, der reicht nicht oder der ist nicht gut genug, dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die wir unter dem Begriff Schlafhygiene zusammenfassen. Das ist, klingt zwar irgendwie leicht und intuitiv, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so leicht umzusetzen. Und die wichtigsten Empfehlungen sind, dass das Schlafzimmer dunkel ist, leise und kühl. Das geht natürlich nicht immer. Nicht immer kann man sich die Umgebung seines Schlafzimmers aussuchen, gerade den Lärm nicht, aber auf das wirklich achten. Dann ist die Empfehlung, das Bett nur zum Schlafen zu verwenden. Weiß viele Leute, ich auch, schauen gern noch einen Film im Bett oder lesen dort sehr viel. Und es ist für den Beginn des Schlafens sehr, sehr gut, wenn wir mit diesem Bett wirklich nur das Schlafengehen verbinden. Das heißt, zum Beispiel das Buch vor dem Schlafengehen einfach am Sofa lesen. Und das wissen wir natürlich auch, und seit der Handy-Mobiltelefonzeit wissen wir das noch mehr, vor dem Schlafengehen aufregende Sachen vermeiden. Ja, also nicht jetzt irgendwie den wildesten Krimi noch anschauen, ganz kurz vorher, oder ein ganz aufregendes Buch lesen. Und natürlich gerade das Licht, das von Fernsehern oder von Mobiltelefonen oder von Computerbildschirmen abgegeben wird, das hat, auch wenn es jetzt neuerdings diese Filter gibt, die sicher gut sind, dass das, man merkt das ja manchmal, das Mobiltelefon dreht sich dann auf so gelblich und rötlich um, weil wir sind es gewöhnt, dass wenn die Sonne untergeht und das Licht eine andere Farbe bekommt, dass wir schlafen gehen. Und wenn jetzt die ganze Zeit ein blaues Licht auf uns, auf unsere Augen trifft, dann glaubt der Körper zu einem Teil, na gut, es ist noch 16 Uhr, es ist noch nicht Zeit zum Schlafen gehen. Und dem kann man eben auch ein bisschen entgegenwirken, indem man diese Geräte nicht vor dem Schlafengehen verwendet, so schwer das fällt.
Da kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Wir werden ja zunehmend eine schlaflose Gesellschaft.
Ich finde es vor allem mit dem Schlafen total interessant, dass das etwas ist, das eine ganze Zeit lang wie etwas betrachtet worden ist, dass man am besten wäre, wir würden es vermeiden können. Vor 10
das
Jahren.
Das hindert uns am Produktivsein.
Genau. Ja, eine total kapitalistische Herangehensweise, oder? Jemand, der schläft, kann nicht produktiv sein, und wenn man nicht schlafen müsste, könnte man doppelt so viel arbeiten. Ich habe das Gefühl, nur mein persönliches Gefühl, wir gehen ein bisschen weg davon. Also ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren gab es so eine Aufregung ich glaube, das hat Superman-Protokoll geheißen. Da hat ein Amerikaner natürlich hat irgendwie sein Schlafpensum auf 4 Stunden reduziert, indem man es in 20-Minuten-Intervallen gemacht hat. Also immer nur 20 Minuten geschlafen, dann hat der Wecker geläutet. Der hat das, glaube ich, wirklich durchgezogen. Nach allem, was wir über den Schlaf wissen, furchtbar ungesund. Ja, also es gibt grauenhafte Experimente, wo Menschen nach 3 bis 4 Tagen Schlafentzug gestorben sind. Also wir wissen, dass wenn Menschen nicht schlafen können, ist das tödlich, ja. Ich glaube, dass wir einerseits den Schlaf als was ganz Wichtiges betrachten müssen, nicht als das Unangenehme am Ende des Tages, das uns irgendwie daran hindert, unser Leben zu leben, sondern dem viel mehr Positives irgendwie beimessen müssen. Und ich glaube, wir haben über den Schlaf da geht es jetzt gar nicht nur um neurologische Erkrankungen, einen riesengroßen Hebel auf unser Wohlbefinden. Wir wissen, dass Menschen, die schlecht schlafen, zu Übergewicht neigen, zu Diabetes neigen, weniger Bewegung machen können, und es ist ein ganz, ganz schlimmer Teufelskreislauf, der da passieren kann, wenn man ins Schlafdefizit kommt und nicht mehr rauskommt. Gerade SchichtarbeiterInnen oder Menschen, die Nachtdienste machen müssen, die wissen das ganz genau, wie es einem geht, wenn man eine Nacht lang nicht geschlafen hat oder ganz wenig geschlafen hat. Das ist am nächsten Tag extrem schlecht für die Konzentration, für die Aufmerksamkeit und auch fürs Gedächtnis. Und da ist genau der Grund, warum das auch ein Risikofaktor ist für viele Gedächtniserkrankungen.
Du hast gesagt, 50% wird geschätzt, dass wir über Prävention sozusagen aktiv werden können. Die 50% Genetik, da kommen wir ja nicht aus.
Da kommen wir nicht aus. Die Sache ist, wir verstehen es noch nicht ausreichend. Es gibt, ganz grob gesagt, zwei unterschiedliche Arten, wie unsere Gene das Risiko für eine Erkrankung verändern können. Das eine, das verstehen wir gut, ist so eine Art Schalter. Wenn der umgelegt wird, dann passiert eine Erkrankung. Das, glaube ich, eines von den Beispielen, das viele Menschen kennen, ist dieses Brustkrebsgen. Das heißt BRCA1. Angelina Jolie zum Beispiel hat das. Und wenn ich das vererbt bekommen habe, dann bekomme ich zu annähernd 100%, eigentlich 100% eine Krebserkrankung irgendwann an den Brüsten oder in der Gebärmutter. Und dann kann ich präventiv was machen, indem ich mir in diesem Fall zum Beispiel die Brüste abnehmen lasse. Es gibt solche Mutationen, heißt also Veränderungen in der DNA auch für die Alzheimer-Erkrankung, auch für andere Demenzerkrankungen. Die sind aber ganz, ganz, ganz selten. Also deutlich weniger als jeder 10.000. oder jeder 1.000. Alzheimer-Fall ist auf so eine Mutation zurückzuführen. Was es aber auch gibt, sind viele verschiedene kleine Veränderungen, wo vielleicht ein Protein ein bisschen anders funktioniert und ein zweites vielleicht noch ein bisschen anders. Und diese Kombination von verschiedenen Veränderungen ist es dann, die das persönliche Risiko ausmachen können. Und das ist eine so unglaublich große Menge an Information, dass wir auch mit den modernsten Computern das nicht wirklich für die einzelne Person berechnen können. Es gibt Versuche, dass man aus dieser großen Menge, und die DNA besteht ja aus ganz vielen, vielen, vielen Millionen sozusagen Informationsstücken, dass wir aus denen einen Punktewert errechnen und sagen, deiner ist 100, meiner ist 200, also habe ich mehr Risiko. Das Problem aber von diesem Ansatz ist, dass das ist nur Statistik. Und was wir noch überhaupt nicht verstehen, ist, wie deine persönliche Genetik sich mit deinem persönlichen Leben sozusagen zusammentut. Und es gibt Menschen, die können ein sehr risiko- oder das, was wir ein sehr risikoreiches Leben nennen, führen. Die rauchen vielleicht 40 Zigaretten am Tag, die werden trotzdem 100. Es ist natürlich nicht zu empfehlen, aber es gibt wohl Menschen, die haben gegenüber diesen Schadstoffen eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Dann gibt es andere, die haben vielleicht, wenn sie nur eine Zigarette am Tag rauchen, ein riesengroßes Risiko. Und das verstehen wir nicht. Wir wissen das nicht, wie das auf der einzelnen Ebene zusammengeht. Einerseits ein bisschen schade, andererseits glaube ich auch ein bisschen beruhigend, weil wir können so gute Empfehlungen abgeben, die für die allermeisten Menschen zutreffen werden. Und ja, wäre fein in der Zukunft zu sagen, na gut, du hast dieses Risiko, bei dir muss man besonders darauf achten, dass, ich weiß es nicht, du dich besonders ausgewogen ernährst, aber das mit dem Alkohol ist bei dir egal und bei der anderen was ist anders. Ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, bis wir das verstehen.
Diese personalisierte Medizin, wo man das ganz konkret am Individuum festmachen kann, was ist.
Ja, das wäre es. Ja, natürlich eine ganz schöne Zukunftsvorstellung. Ich glaube, wo wir in der personalisierten Medizin vor allem nochmal hingehen müssen, ist, dass wir Krankheiten besser voneinander unterscheiden können. Das ist jetzt ein Ausflug in einen anderen Bereich, aber man kommt jetzt doch immer mehr drauf, dass wenn man sich die verschiedenen Gene anschaut oder auch wie dieser Krebs wirklich ausschaut, dass es Lungenkrebs gibt, der viel, viel näher verwandt ist mit dem Prostatakrebs von einer anderen Person als mit dem Lungenkrebs von einer anderen Person. Wir haben bisher zum Beispiel in der Onkologie oder in der Krebsmedizin haben wir die Krebsarten eingeteilt nach dem Organ, wo sie auftreten. Genauso wie wir in der Neurologie die Gedächtniserkrankungen ein bisschen einteilen, im Moment nach den Bereichen, die sie betreffen. Kurzzeitgedächtnis, typisch Alzheimer-Erkrankung. Eher das Verhalten betreffend eine andere Erkrankung. Und ich glaube, wir haben da noch ganz viel zu lernen darüber, ist das wirklich die gleiche Erkrankung oder sind das vielleicht unterschiedliche Erkrankungen, die andere Symptome machen können oder die gleiche Erkrankung, die unterschiedliche Symptome machen kann. Und ich glaube, wenn wir noch besser darin werden, bei der einen Person zu sagen, das ist diese und bei der anderen, das ist die andere, dann glaube ich, können wir noch sehr viel besser auch die Medikamente oder die Therapien oder die Empfehlungen abgeben, die wir eh schon haben, aber machen nicht den Fehler, ist vielleicht zu viel gesagt, aber glaube, es passiert uns öfter, dass wir Menschen gleich behandeln, die gar nicht die gleiche Erkrankung haben.
Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Bezug auf Demenz. Also Frauen erkranken häufiger an Demenz als Männer. Was steht denn da dahinter? Hat das was mit Genetik zu tun? Wir leben ja aufgrund von Geschlechterzuschreibungen auch unterschiedliche Leben in unserer Gesellschaft.
Das Risiko für Frauen zu erkranken ist ungefähr doppelt so hoch wie das Risiko für Männer. Das heißt, wir sehen, dass auf einen männlichen Patienten, eine männliche betroffene Person mit Alzheimer-Erkrankung, aber mit allen anderen Demenzerkrankungen auch circa 2 Frauen kommen. Ein wesentlicher Grund ist, weil Frauen länger leben und letzten Endes mehr Zeit haben, sozusagen an einer Gedächtniserkrankung zu erkranken. Es gibt viele, ich würde sagen, soziale Aspekte, Gender-Aspekte, also wie du gesagt hast, das zugeschriebene Geschlecht und was das mit dir macht in der Gesellschaft. Das sehen wir vor allem auch jetzt in der Generation noch, die im Moment erkrankt, dass Bildung ungleich verteilt war, der Zugang zu langer Bildung für Männer viel leichter war. Das hat sich glücklicherweise in vielen Industrienationen geändert, in vielen Bereichen auf der Welt ist es noch immer so. Und auch manche Risikofaktoren sind anders verteilt. Kurioserweise oder tragischerweise haben Frauen auch in den letzten 30, 40 Jahren aufgeholt, was das Risikoverhalten angeht, während früher das Rauchen zum Beispiel eine typisch männliche Beschäftigung war, ist das jetzt eigentlich zwischen den Geschlechtern recht gleich. Also es gibt da viele verschiedene Einflüsse, die eher, würde ich sagen, von der gesellschaftlichen Seite kommen. Und dann gibt es natürlich auch biologische Unterschiede, die sind nicht so leicht zu verstehen. Also niemand hat das bisher ganz genau herausgefunden. Und ich glaube, dass sie im Verhältnis zu den sozialen Aspekten, also eben Frauen brauchen mehr Zugang zu Bildung, Frauen testen auch anders auf die Gedächtnistests, werden wahrscheinlich später erkannt mit den Erkrankungen und dass wir da noch sehr viel mehr machen können, um dieses Ungleichgewicht zu verändern, als uns jetzt ganz genau auf die Unterschiede im biologischen Geschlecht zu stürzen. Und da glaube ich auch, knüpft eigentlich super an das, was wir vorher besprochen haben, wahrscheinlich, wenn wir wirklich in eine personalisierte Medizin gehen, kann ich mir gut vorstellen, dass es männliche Betroffene gibt, deren Erkrankung genetisch ähnlich ist wie die von einer anderen Frau als die von einem anderen Mann. Und dann wieder zu sagen, na gut, wir behandeln jetzt Männer so oder Frauen so, glaube ich, macht wieder den gleichen Fehler, nämlich dass man nur an einer Kategorie zu unterscheiden nicht wirklich personalisieren sollte.
In welchem Lebensalter tritt Demenz am häufigsten auf? Gibt es da eine bestimmte Dekade?
Ja, also die einfache Antwort auf die Frage ist zwischen 70 und 80. Statistisch betrachtet zwischen 70 und 80 am meisten, auch deshalb, weil viele Menschen nach 80 nicht mehr leben. Oder die mittlere Lebenserwartung für Männer in Österreich ca. 80, für Frauen ca. 83, 84. Wenn man sich's anschaut über alle Menschen, die noch leben, dann steigt dieses Risiko ab dem 65. Lebensjahr stark an. Mit 70 sind ungefähr 5% aller Menschen von einer Gedächtniserkrankung betroffen, mit 80 ungefähr 15%, mit 90 schon fast 30% und mit 100 dann jeder Zweite, jede Zweite. Freilich leben nicht mehr sehr viele Menschen mit 100, deshalb ist die Häufigkeit, die wir eben sehen, zwischen 70 und 80 am größten. Das betrifft vor allem die Alzheimer-Erkrankung und die Durchblutungsstörungen, also die vaskuläre Demenz. Für seltene Erkrankungen, seltene Gedächtniserkrankungen ist es leider schon deutlich früher. Also genetische Varianten oder genetische Ursachen der Alzheimer-Erkrankung, das sind Menschen, die oft vor dem 60. Lebensjahr erkranken, und andere seltene Erkrankungen betreffen auch jüngere Patienten, Patientinnen. Aber die allermeisten Menschen mit der typischen Demenzerkrankung sind so zwischen 70 und 80.
Raphael, vielen Dank für den Einblick in die unterschiedlichen Formen von Demenzerkrankungen, in die Diagnostik. Wir werden in der nächsten Folge über Behandlungsmöglichkeiten, über den aktuellen Stand der Forschung und soziale Fragestellungen, die mit einer Demenzerkrankung einhergehen, sprechen. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Und wenn euch interessiert, was wir außer Podcasten sonst noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und begegnungszentrum-volzberg.at. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.